Gemeinde ein Missverständnis über die Darstellungen des Garten Edens ist, dass es dort öde und langweilig und irgendwie eine sinnlose Herumliegerei gewesen sein soll. Das war gar nicht so. Das Paradies im biblischen Sinne ist gar kein Schlaraffenland gewesen, wo einem die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen. Denn es heißt, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Es gibt ein Arbeitsleben im Garten Eden, genug Bewässerung, Bodenschätze, wie zum Beispiel Gold, Arbeit, von der man wunderbar leben kann. Und Gott sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Und es gab auch ein Liebesleben im Paradies. Da will ich jetzt sofort einmal ein Missverständnis ausräumen, denn der Adam, der dort geschaffen wurde, war das der erste Mann. Mann im Gegensatz zu Frau, ja oder nein? Jason? Also Adam ist eigentlich der Mann, so sagt man. Adam bedeutet eigentlich nur der von Erde genommene, ein Erdling. Und erst nachdem aus der Rippe dieses Erdlings, das noch ohne Geschlecht ist, die Frau geschaffen wird, erst dann wird im nächsten Satz gesagt, dass da eine Frau ist und ein Mann. Also das ist die Gleichberechtigung und die entstehen beide zur gleichen Zeit. Denn Adam ist nicht der Mann, sondern ist einfach eine Erdperson. Das sagt etwas aus über die ursprüngliche, wunderbare Natur, Schönheit dieses ursprünglichen Zustandes. Und erst später, nach der Geschichte vom Sündenfall, ne, da sagt Gott, ja, der eine herrscht über dich, also zur Frau, der Mann herrscht über dich und du hast Mühe und Schmerzen. Das, ein bisschen Wertschätzung oder ein bisschen, Anerkennung dieses wunderschönen Zustandes im Garten Eden. Da ist gar nichts auszusetzen. Lieben und arbeiten. Ja, nur dass es da eben eine Grenze gab für die beiden Menschen. Denn Gott spricht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollst du nicht essen. Das ist die Voraussetzung für unseren Text, den wir eben auf den Blättern mitlesen können, wenn wir die Brille aufsetzen, die sind klein geschrieben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Der sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen wirst, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Ja, liebe Gemeinde, dass das Gras auf der anderen Seite saftiger, besser und leckerer ist, wissen wir alle. Ja, und diese Aussage der Schlange, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, das ist hier die Frage, die diesen Sündenfall hervorruft. Ja, sie sät Misstrauen. Gott hat euch angelogen, er hat euch betrogen. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist die Stimme der Versuchung. Sein Wollen wie Gott. Man kann genauso gut sagen, sein müssen wie Gott. Und da entscheidet es sich schon, was wir da hören. Was ist denn das für eine Stimme? Also, ist es die Versuchung, Macht zu haben, unbeschränkte Macht. Wir denken da sicher auch an Politiker, die korrumpierbar sind, vielleicht auch an den französischen Kandidaten Fillon, der einfach die Machtstellung ausgenutzt hat, um seinen Familienangehörigen viel Geld zu beschaffen. Die unbeschränkte Macht. Oder Donald Trump, wie er im Wahlkampf sagt, er könnte mit Frauen alles machen, sie überall angrapschen, weil seine Macht ist unerschütterlich. Vielleicht auch die Macht, die Atomkraft einzusetzen zur Zerstörung anderer Länder, also die Grenze zu überschreiten, die wir als Naturwissenschaftler haben, um diese Grenze zu überschreiten, zum Bösen hin. Hier würde man sagen, das sind Täter. Dann gibt es genauso das Hören dieser Worte als jemand, der sich als Opfer fühlt. Die Schlange, die spricht nicht nur zu den Mächtigen, das auszunützen, Korruption, sondern sie spricht auch zu denen, die schwach sind auf den Beinen, die nicht recht wissen, ob sie wirklich auch einen Wert haben, ob sie was gelten, ob sie genug sind, ob sie genügen den Ansprüchen der anderen, der Schwiegermutter, die untergebuttert werden, die jeden Tag Angst haben in der Schule, weil sie wissen, da sind andere Kinder, die hauen mich in die Pfanne. Oder die Schlange sagt, du bist nichts wert, du musst noch besser werden. Oder so wie du bist, reicht es nicht. Das, was du hast, da können wir dann mal sagen, das sind die anderen Bäume im Garten, all das, was dir gegeben ist, es reicht nicht aus für deinen Wert. Und so geht das los, dass da Unruhe gestiftet wird und Dinge durcheinander geworfen werden. Verwirrung entsteht und Diabolos, habe ich ja schon ungefähr öfter mal gesagt, Diabolos heißt durcheinander werfen. Also der Teufel ist einer, der Frieden durcheinander bringt, Frieden nimmt. Man wird als Täter und als Opfer, das ist sehr wichtig. Grenzen überschreiten Im Moment erscheint etwas schön, aber es hat schlechte Auswirkungen. Der Diabetiker, der den Kuchen isst, isst schon mal schnell auf 180. Oder ein Jugendlicher, der unbemerkt ein Abo im Internet bestellt und dann die Familie in die Schuldenmaschinerie der Konsumgesellschaft gerät. Oder das Paar, das seinen Dispo-Kredit regelmäßig nutzt und für den Urlaub auch mal einen Kredit aufnimmt und immer mehr in die Schulden gerät. Oder vielleicht der Rausch der Geschwindigkeit bei den Autorennen auf dem Kurfürstendamm in den großen Städten. Rausch der Macht. Und wenn wir genau einfach mal hinschauen, dann ist das oft gar nicht so leicht zu verstehen, ob das jetzt Opfer sind oder Täter. Meistens sind es beide zugleich. Sich unnütz fühlen oder kein Selbstwertgefühl haben und durch die Autorennen die Männlichkeit zu demonstrieren. Und dann kommen Menschen zu Tode. Neugier ist ja nichts Schlimmes, aber es geht darum, das rechte Maß zu verlieren. Wem ist man denn eigentlich die Antwort schuldig? Den eigenen Begierden oder den verführerischen Fragen der Schlange oder Gott, der auch zu uns spricht, aber anders als die Schlange? Ja, die Schlange weist uns hin auf das, was noch nicht genug ist oder was man sich nehmen könnte, weil man es ja kann. Aber Gott spricht ja auch zu uns. Und was sagt denn Gott im Paradies? Er sagt ja, ihr könnt von allen Bäumen essen. Und im Grunde, wenn wir diese Geschichten lesen, da verwenden wir kaum Gedanken darüber, was da alles zu essen ist, was es Gutes gibt. Man sieht immer nur auf diesen einen Apfel. Und da steht in der Bibel auch von den Bodenschätzen Gold. Und all das gibt Gott Adam und Eva. Und wenn wir das auf uns beziehen, wir haben so viel, was Gott uns gibt. Was ist das denn? Also vielleicht würden wir sagen, ja, meine Partnerin oder meine Familie, meine Kinder, Geschenke von Gott oder meine Heimat im Sauerland, wo ich mich auskenne, mein Garten, meine Arbeitsstelle, meine Freundin, die ich vom Kindergarten habe, seit 80 Jahren oder 85 Jahren, die neben mir sitzt. Das ist der Garten Eden, wenn wir damit zufrieden sind. Gott sagt, ich bin der Schöpfer, ich gebe euch alles, was ihr zum Leben braucht. Seid zufrieden. Und wir Menschen sind dann eben manchmal nicht zufrieden, lassen uns nicht genügen an dem, was uns gegeben ist. Und das ist der Beginn des Übels. Ja, ich habe schon einige Dinge erwähnt, die Gier nach mehr. Zum Beispiel auch die Aufputschmittel in den Schulen. Wenn es nicht ausreichen sollte, was mein Sohn an Leistungen bringt, dann werden auch in Deutschland immer mehr auch solche chemischen Mittel verwendet, ja, damit man eben die Performance noch steigern kann. Die Gier nach mehr. Auch in unserer liberalen Welt sehe ich auch die im Internet kursierende Pornografie als ein großes Übel, welches dazu beiträgt, dass Männer ihre Blicke zu sehr schweifen lassen und dadurch Ehen gefährden und Familien auseinandertreiben. Die Untreue in der Ehe steht oft aus einer falsch verstandenen Liberalität. Hauptsache, mein Begehren ist gestillt. Das Treueversprechen, das man vor Gott angegeben hat, das verliert die Autorität vor einem wankelmütigen Ego. Er sollte denn Gott gesagt haben. Ja, das haben wir uns auch im Konfirmandenunterricht gefragt bei dem Vater Unser. Führe uns nicht in Versuchung. Ja, und dann übertreten sie das Gesetz, die beiden, Adam und Eva, und sie leugnen die Tat. Sie wissen also dann, was gut und böse ist, aber nach dem Fall können sie nicht mehr zugeben, dass das Böse auch in ihnen selber ist. Und Die Menschen sehen es nur im Außen. Und das ist, glaube ich, auch was für uns oft zutrifft. In Konflikten, in der Ehe zum Beispiel, man sieht immer nur die Schuld des anderen. Und das ist Teil der Versuchung, es ist Teil der Schlange. Und was Gott möchte, ist, dass wir in der Beziehung zu ihm bleiben, also ihm antworten. Und antworten bedeutet in diesem Fall Verantwortung übernehmen. Also nicht der Schlange immer nur Antwort zu schulden, die uns auf Irrwege bringt, sondern verantwortlich vor Gott zu leben. Also antworten dem Gott gegenüber. Und eine Antwort Gott gegenüber ist die Dankbarkeit. Also verantwortlich zu sein, hat auch was mit Dankbarkeit zu tun für das, was Gott uns gibt. Und eben zu sehen, dass es auch wir sind, die Verantwortung übernehmen für das, wie wir leben. Und als die beiden dann aus dem Paradies ausgewiesen werden, dann lässt Gott sie am Leben. Gott hat nicht nachgetreten, als sie am Boden lagen. Er hat sie mit dem ausgerüstet, was sie zum Leben brauchen. Von Kleidung ist da die Rede. Und Gott gibt uns Menschen nicht auf. Er sagt, Adam, wo bist du? Und letzte Woche haben wir uns über die Masken ein bisschen Gedanken gemacht hier im Gottesdienst. Wir können uns fragen, wo verstecke ich mich? Hinter welchen Masken? Hinter der Arbeit? Männer machen das gerne. Noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit und da ist für die Familie kein Platz mehr. Ich musste ja arbeiten, als ob es keine Verantwortung gäbe, auch Zeit der Familie zu widmen. Man verbirgt sich und weist die Verantwortung von sich. Was sind meine Büsche, hinter denen ich mich verstecke? Ja, das sind Fragen, die Gott an uns richtet. Und es liegt an uns, die auch mit Leben zu füllen. Wichtig ist, dass Gott uns immer noch eine Chance gibt. Also, dass er den beiden nachgeht. Er gibt uns nicht auf. Und wer jetzt sagt, tja, bei so vielen Beispielen, die wir da hören, die uns unser Versagen immer wieder auch mal vor Augen führen, ist da nicht mehr, gibt es da nur Versagen? Nein, es gibt eben nicht nur Versagen, weil Jesus geschickt worden ist, um uns wieder in dieses Paradies zu führen. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, gibt es ein Weihnachtslied. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehre und Preis, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Das ist ein Weihnachtslied und das bedeutet, dass Jesus uns kennt mit unserer Verführbarkeit. Er selber ist verführt worden, wie wir in der Geschichte gehört haben. Er hatte auch die Verführung der Macht, die Schwäche zu erleiden, aber Gott hat ihn durch diesen Tod hindurch geführt. Der Drache ist gestorben, der Tod ist besiegt und deswegen ist es für uns an der Zeit, ihm ganz zu vertrauen, auf ihn zu schauen oder ihn anzurufen. Das ist ja der Sonntag in Vocavit, das heißt, er ruft mich an. Das haben wir eben sogar gebetet im Psalm 91. Er, das ist der Gläubige, ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Also wenn wir auf Jesus schauen, dann kann er unsere Sünden, die wir haben, wegnehmen und uns davon freimachen. Und die Sünden, das sind nicht nur die Sünden der Täter, die die Macht ausnützen. Es sind, wie gesagt, auch die Sünden, sich selbst nicht wertzuschätzen. Also die vermeintlichen Minderwertigkeitsgefühle. Das sind auch Sünden, aber sie sind ist eine andere Art. Und Jesus, er gibt uns diesen Frieden, uns genügen zu lassen an dem, was Gott uns gibt. Dass wir danken können, eine Stunde im Gottesdienst Gott Lieder zu singen. Ja, und durch diese Dankbarkeit und durch diesen Blick auf Gott schaffen wir es, einen Frieden zu finden, den uns keine Schlange nehmen kann. Und keiner sagt, wir müssten alle Probleme gelöst haben, um diesen Frieden zu haben. So viele Dinge in unserem Leben sind ungelöst, ungeklärt, die Zukunft ist nicht sicher. Aber mit dem Blick auf Gott können wir diesen Frieden haben, können ja, den Schlangen widerstehen. Das ist nämlich die Wahrheit, die wird uns frei machen, sagt Gott. Also die Wahrheit über unsere Verführbarkeit, also diese ja, Schwäche oder auch die Sünde, die ist nicht im Grunde alles, was unser Leben ausmacht, sondern was uns wirklich ausmacht, ist, dass wir als Geschöpfe Gottes von Gott gerufen werden, dass wir all das bekommen von ihm, was wir zum Leben brauchen. Das zu erkennen, überhaupt zu erkennen, was Gott uns gibt, dazu braucht es einen geistlichen Blick. Und dazu ja, sind wir auch hier heute Morgen. Und diesen geistlichen Blick wünsche ich uns allen und auch ja, die Tapferkeit, sich nicht verführen zu lassen von den Stimmen, die uns auf Irrwege bringen. Und zum Glück, zu unserem Glück, hat Jesus den Tod besiegt und uns diese Freiheit und diesen Frieden geschenkt, der höher ist als alle unsere menschlichen Gedanken, Planungen. Dieser Friede, der möge uns leiten in Jesus Christus. Amen.